Es ist ja erstaunlich. Im Moment haben wir die Mordtheorien seit 3 Tagen. Dann gibt es schon Websites, auf denen die Michael Jackson-Sichtungen aufgezeigt werden. Der King soll angeblich noch leben. Und man hat das Gefühl bei diesen prominenten Toten, dass das alles nach einem immer gleichen Drehbuch abläuft.
Naja, das ist sozusagen geschuldet ja auch der Medienlandschaft einerseits und dem, nennen wir es mal, normalmenschlichen Interesse an skandalösen, nebulösen, ja. Das sind natürlich Faktoren, die zusammenkommen und diese Berichterstattung gewissermaßen explodieren lassen. Das heißt, meine These wäre, der Tod von Michael Jackson könnte noch so klar sein. Er wäre nach 3 Tagen wieder unklar. Man sucht natürlich und fängt an, Anschlusskommunikation zu provozieren. Es wird zwischen Verschwörungstheorien und tatsächlichen juristischen Argumenten ja alles im Moment auf den Markt geworfen, damit das große Gerede sozusagen sich selbst verstärken und fortpflanzen kann. Da fällt es dann schon in der Tat schwer zu unterscheiden, was ist eine seriöse Quelle, was entwickelt sich jetzt im Kern dieser Berichterstattung, also auch als Ereignis sozusagen weiter und was ist eben, ich würde es wirklich Gerede und Klatsch nennen, der dazugehört im Boulevard natürlich. Aber der sozusagen das Ganze ja ausschlachtet und jetzt so ein bisschen auch zum Mythos im Sinne von Geschichten werden lässt.
Das ist ja einerseits ein Angebot, das die Medien machen, andererseits aber offensichtlich auch ein ganz tiefes Bedürfnis, jetzt auf diese Geschichte so einzusteigen, auf der ganzen Welt. Woher kommt das?
Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze und Theorien, also sozusagen in der Fanforschung, aber auch in der allgemeinen Medien- und Musikforschung, in der Musikpsychologie etwa. Das ist sehr schwer und sehr differenziert. Vielleicht kann man es zunächst mal so sagen, das Interesse an dem dahinter eines Prominenten oder Stars, egal ob zunächst mal Popmusik oder Sport oder Politik, hier aber jetzt eben Popmusik, ist immens, weil es natürlich die menschliche Seite zeigt, weil dort Abgrenzung, aber auch Eingrenzung, Identifikation, aber auch das Gegenteil, Ablehnung etwa auf Seiten der Rezipienten oder Fans stattfinden kann. Also das geht sozusagen von Anti-Fans, das gibt es ja auch, gab es auch bei Jackson, Hate-Pages etc., bis zu den wirklichen Fans. Und in der Mitte steht der berühmte, nicht existierende Otto-Normalverbraucher-Rezipient, der aber sicherlich auch ein gewisses Interesse einfach menschlicher Natur hat an diesem dahinter. Das Problem ist nur, dass es medial keinen dahinter gibt. Ja, also diese Paradoxie wird ja nicht aufgelöst. Jetzt wird ja wieder nur berichtet über den öffentlichen Tod von Jackson, die öffentlichen Gerüchte von Jackson, sozusagen das Privat-Private, also das Privateste. Da kommt man ja nicht dran. Das zeigt sich dann auch an so verzweifelten Versuchen wie über sogenannte Zeitzeugen nun. Also jeder erzählt ja im Moment, der auch nur 5 Minuten mit Jackson irgendwo zusammen mal auf einem Konzert stand oder was auch immer, versucht nun zu interpretieren. Also das ist meiner Meinung nach ein normal menschliches Interesse an diesem berühmten Human Touch, den Sie ja bis in die Nachrichtenberichterstattung auch erleben können, weil eben Emotionen angesprochen werden und Emotionen wiederum sehr, sehr wichtig für Medienrezeption oder auch Popmusik. Rezeption da sogar par excellence sind.
Das ist also die eine Seite. Man möchte unbedingt mal hinter den Vorhang schauen, dieser Persönlichkeit, was eigentlich nicht geht. Die andere Seite aber doch auch ein Verlangen danach, jetzt dieses kollektive Erlebnis nochmal zu haben. Vor dem Fernseher zu sitzen und sich das anzuschauen, in LA dabei zu sein bei der Abschlussveranstaltung, tagelang dafür zu reisen. Ist das dem Menschen und Künstler Michael Jackson geschuldet oder der Kunstfigur Michael Jackson oder ist das einfach auch eine Lust an diesem kollektiven Erlebnis?
Da kommen beide Faktoren zusammen. Das ist sicherlich auf der einen Seite eine sozusagen eine Huldigung dieser öffentlichen Figur in allen ihren Nuancen, also von der Musik über den Tanz bis zum Image, bis zum Verfall, bis zu den ambivalenten Dingen, die ihn umgeben haben. Sicherlich auf der einen Seite, sicherlich bei den extremen Fans. Das ist aber in der Tat sicherlich auch eine Sehnsucht nach kollektiven Ereignissen. Also das letzte derartig große Medienereignis war wahrscheinlich makabrerweise 9/11. Viel in den Medien wurde darüber geschrieben, dass Lady Dis Beerdigung etwa, die ich allerdings wesentlich umfassender und fulminanter in Erinnerung habe, aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Also ich fand das Mediengerausche um Jacksons Tod jetzt gar nicht so extrem wie im Fall von Lady Di etwa, weil die vielleicht gesellschaftsweit noch eine andere Bedeutung hatte. Es ist sicherlich eine Sehnsucht nach so einer Kollektivität, am Anker dieser Person. Also irgendwie kennt ja doch jeder den Michael Jackson und jetzt kann man sich in der Tat nochmal darüber unterhalten, zusammentun, weil diese großen, umfassenden Themen gerade in der populären Kultur, also in der Unterhaltungskultur etwa auch, immer weniger werden. Also denken wir daran, dass noch vor 20, 30 Jahren, auch aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, im Schulhofgespräche über die Sendung Wetten, dass die letzte Folge ging und jeder konnte mitreden. im Zuge der Ausdifferenzierung der Medienangebote ist es eben immer schwieriger geworden, diese kollektiven Ereignisse jetzt jenseits von Katastrophen und Kriegen, also siehe 911, auch populärkulturell etwa zu erleben, weil ja jeder in seiner Nische sitzt. Und da ist natürlich so ein Anker, so ein Kollektivitätsanker sozusagen wie Jackson oder auch Madonna dann sicherlich ja jemand, der die Leute nochmal zusammenbringt. Und dann gibt es natürlich innerhalb dieser Gruppen noch obendrein ja fast schon diese etwas melancholische, dann nennen wir sie mal melancholische Retro-Gruppe, die also nun auch nochmal huldigt der Zeit, die sie mit Jackson selbst verbracht hat. Also man betrauert eigentlich, glaube ich, eher die eigene Vergangenheit und Jugend, die nicht mehr da ist, und es geht viel weniger in dieser Gruppe, es wäre aber empirisch erstmal zu überprüfen, es wäre jetzt eine These, um die Trauer an der Person und Karriere Jacksons, sondern nein, es geht darum, jetzt nochmal zusammenzusitzen und kollektiv die eigene Vergangenheit zu betrauern gewissermaßen. Also die Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes.
Über die Jugend genau jener Menschen, die das also wirklich, als sie im entsprechenden Alter waren, mitbekommen haben, als sie 14, 15, 16 oder bis Mitte 20 Jahren die ersten großen Alben von Michael Jackson. Was war er da eigentlich? Ein großer Innovator, was die Verbindung von Soul und Rock angeht, zu ganz blitzsauberer, perfektionistischer Popmusik. Aber dabei doch eigentlich schon, was sein Showmanship, seine Darstellung anging, ein Dinosaurier, denn er war in der Tradition der ganz großen amerikanischen Unterhaltungskultur, hat quasi eine Broadway-Show gemacht mit dem ganzen Bohai und dem ganzen Zinnober auf der Bühne. Kann man das so sehen?
Ja, die erste Gegenfrage wäre natürlich, für wen soll ich das jetzt sehen, wenn Sie sagen, gewissermaßen für unser kollektives Erbe der Popmusik und Popkultur, dann ist es sicherlich so, dass Jackson die mit anderen zusammen, vor allen Dingen über das Label Motown, die Brücke geschlagen hat von der sogenannten schwarzen Musik zum, sagen wir mal, weißen Rock, der ja ursprünglich wiederum auch aus der schwarzen Musik kommt. Also insofern ist das immer so ein bisschen schwierig, das jetzt alles so sehr, sehr hoch zu hängen. Sicherlich gab es andere, die das auch geleistet haben, vielleicht auch in umgekehrter Richtung. Hier ist es so, dass in der Tat ein sicherlich eher schwarz aufgewachsener, wenn ich das so sagen darf, Musiker sozusagen die Verbindung zur Rockmusik, zur weißen Musik extrem popularisiert hat. Die Frage ist, wenn man jetzt andere anschaut, ob er da so herausragend war. Ich glaube, die Popularisierung ist das Wichtigste und damit verbunden eben auch die Popularisierung in einer unglaublich großen Dimension. Also nicht nur Verkaufszahlen, sondern etwa auch der Performance dieser ja geradezu übertrieben wahnwitzigen Shows etwa, aber dieser Größenwahnsinn, der ja aus dem Hollywoodesken und aus dem Boulevard sicherlich auch kommt, das hat sicherlich kaum jemand anders in seiner Zeit so gemacht. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, jetzt keine Rockband wie die Stones etwa zu sein, sondern wirklich ein Einzelkünstler, der sich selber als Gottheit oder Statue, es gibt ja all diese Metaphoriken und Bilder auf seinen, von den Covern bis zu den Bühnenshows, das hat natürlich damals eine unglaubliche Reichweite und eine unglaubliche Wirkung gehabt auf die Leute. Also man kam ja sozusagen auch gar nicht an ihm vorbei, ja.
Christoph Jacke, Kommunikations- und Musiktheorist nennen Sie sich, und Sie sind zufälligerweise genau in diesen 80er Jahren sozialisiert, waren aber, soweit ich jetzt auch Ihre Veröffentlichung gelesen habe, im musikkritischen Bereich, waren eher in anderen Musikstilen unterwegs. Wie haben Sie denn diesen Michael Jackson damals wahrgenommen, auch vor dem Hintergrund, mit wem identifiziere ich mich und was ist die Musik, mit der ich aufwachsen möchte?
Also ich persönlich bin eben 68 geboren, das heißt, ich habe die volle Breitseite 80er Jahre mitbekommen und habe Jackson, wie auch eigentlich Madonna, als ziemlich lästige Mainstream-Stars empfunden. Nun bin ich allerdings auch in einer Generation aufgewachsen, die noch sehr ausgeprägt im popmusikalischen Identifikationsmodelle gesucht hat und sozusagen ein Dagegen, nennen wir es mal, ein Dagegen zelebriert hat. Und wir hatten natürlich sozusagen glücklicherweise die Mainstream-Stars überhaupt. Und das waren vorrangig damals Prince, Michael Jackson und Madonna. 150 Jahre sind sie letztes Jahr geworden. Das heißt, Jackson war da auch fast der Hauptgegner sozusagen. Aber das war schlichtweg nur wegen seiner Popularität und weil ich persönlich mich eher mit den Nachwirkungen von Punk und den Vorwirkungen von Techno rumgeschlagen habe. Also man vermeintlich Jacksons Sachen natürlich damals für nicht innovativ und Mainstream ist sowieso schlecht hielt.
Jetzt sind die Tage der großen Prophezeiung, das machen Journalisten und Kulturwissenschaftler gern. Und auch die Kulturfragen im Deutschlandfunk stellen eben heute die Frage, ist das das Ende der sogenannten Popkultur? Aber ich stelle erstmal die einfachere Frage, wird es denn jetzt wirklich keine globalen Stars mehr geben in dieser Form?
Was man beobachten kann, ist natürlich durch die Ausdifferenzierung der Medienlandschaft eine Schwierigkeit, große übergreifende Themen ähnlich aufzubereiten. Also entweder haben wir Themen, von denen wir alle etwas erfahren, beispielsweise politische Themen, denken Sie an die Unruhen im Iran zuletzt, die aber auf unterschiedlichen Plattformen abgehandelt werden, oder aber die Themen kommen erst gar nicht so weit. Und das ist natürlich jetzt hier ein Sonderfall für den Bereich der populären Musik. Wir haben quasi die Technologien, global vernetzt zu sein, zumindest in den weiterentwickelten und reicheren Gesellschaften. Wir haben auf der gleichen Seite aber eine Ausdifferenzierung auch eben thematischer Art in der Popmusik. Ich denke, es wird immer schwieriger, ein umfassender Popmusikstar zu werden. Denken Sie daran, dass man das ja sozusagen noch vor 20 Jahren an einigen entscheidenden Medienpunkten sein konnte, / musste. Also man musste dort und dort stattfinden, in Deutschland in den großen Abendsendungen, samstags etwa, in England in der BBC und so weiter und so fort. Das hat natürlich oftmals genügt, weil man dann eben Thema war, weil die Leute ja nicht nebenbei noch drei Rechner laufen hatten mit verschiedenen Plattformen, auf denen sie sich bewegen, sondern das war eben eins in Deutschland jetzt von dann drei Programmen. Daran sieht man, glaube ich, ganz schön an so einem krassen Unterschied von vor 20, 25 Jahren etwa, 84 duales Rundfunksystem Einführung bei uns, zu heute. Also würde ich die These aufstellen, es ist sehr viel schwerer geworden, ein umfassender Popmusikstar zu werden. Es ist aber sehr viel einfacher geworden, überhaupt erstmal eine gewisse Prominenz zu erlangen. Also in bestimmte Medien hineinzukommen und dort stattzufinden, ist aufgrund der Reichhaltigkeit der Medienangebote oder, wenn man es negativ formuliert, aufgrund der Gefräßigkeit der vielen Medien, die ja Themen brauchen, einfacher. Das ist ja auch der Grund, warum es so viele Shows gibt, die vermeintlich mit den Prominenten von morgen spielen. Aber das heißt noch lange nicht, dass, denken Sie an die deutschen Versionen von DSDS, dass daraus dann ein jahrzehntelanger Popmusikstar werden kann.
Was mich ein bisschen verwirrt, ist, dass es ausgerechnet in der Musik jetzt nicht mehr funktionieren soll. Denn es sind ja schon ein paar internationale Stars entstanden in den letzten 10 Jahren. Einerseits Harry Potter, der diese Woche wieder ins Kino kommt. Das ist natürlich kein Popmusikstar, aber auch eine große Märchen-Identifikationsfigur. Und ich finde, das bessere Beispiel für kollektive Begeisterung an einer Person ist natürlich Barack Obama.
Gott sei Dank und erfreulicherweise ist Politik immer ein Thema, also ein beständiges Thema. Und wenn es da um herausragende Personen geht und der Präsident der USA ist eben eine herausragende weltpolitische Figur, dann ist es letztlich auch von Interesse für die Medien, im Idealfall auch für die Rezipienten. In der Popmusik, glaube ich, kommt noch ein Aspekt dazu, der das erschwert. Was zu beobachten ist in letzter Zeit, ist in der Tat zumindest die Diskussion, die Frage nach der Rolle der Popmusik für junge Menschen. Das heißt, also all die Apokalyptiker, die sagen, das verschwindet und spielt keine Rolle mehr, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich denke, populäre Musik in jeder Hinsicht wird weiterhin auch als Identifikationsangebot eine sehr große Rolle spielen, aber sie spielt nicht mehr die entscheidende Rolle, die sie noch vor 50, 40, 30 Jahren gespielt hat, als junge Menschen sozusagen ja fast nur dieses Spielfeld für sich sozusagen hatten, um sich auszuprobieren, Identitäten, Abgrenzung zu den Eltern und so weiter. Mittlerweile geschieht das ja auf allen möglichen Sektoren. Also denken wir nur an die Computergames. Dort wiederum spielt populäre Musik natürlich als Sound eine große Rolle oder als Inhalt. Denken Sie an die vielen, ja, von Karaoke bis zu Rockstar-Spielen, die es gibt sozusagen.
Die Figur des Superstars, sie erinnert zuverlässig daran, dass die popkulturellen Ideale und Utopien reales Gewicht gewonnen und zu einem mächtigen, eigenständigen Faktor geworden waren. Das sagt der Kulturwissenschaftler Carsten Zorn, quasi ein Kollege von Ihnen von der Universität Köln, und beschreibt damit, dass sich durch diese ganz, ganz großen Figuren in der populären Musik, Popkultur über Mechanismen von Politik und Wirtschaft erheben konnte. Das wäre dann ja zumindest, was die Musik betrifft, in Zukunft nicht mehr möglich.
Also ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen umfassenden Prophezeiungen. Also ich glaube, dass die Superstars sozusagen auf einer gewissen Ebene und gewissen Dimension sicherlich rarer werden und es schwieriger wird. Aber Sie sehen ja, es läuft ja in andere Felder. Und man muss es, glaube ich, sozusagen quer zur Gesellschaft sehen. Ich glaube, dass das Populäre, das Unterhaltsame, das emotional-affektive sozusagen in alle gesellschaftlichen Bereiche bis zur Börse durchgedrungen ist, aber natürlich diese, so würde ich sagen, nicht komplett reguliert. Und dass einer der Mutterbereiche des Populären, also neben Film natürlich die Musik ist oder Literatur auch, aber hier jetzt geht es um die Musik, dass dieser Bereich natürlich dann innerhalb dieser vielen sich weiterentwickelnden Felder von Unterhaltungskultur, nennen wir es mal so, auch mal sozusagen gewisse Krisen durchlebt. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Musikindustrie eben in der berühmten Krise ihrer Selbstverschuldeten sozusagen schon seit einiger Zeit steckt. Das heißt für mich aber noch lange nicht, dass der Pop-Aspekt im Sinne von populär und vielleicht auch im alten Pop-Sinne von konträr und knallend sozusagen, dass diese Aspekte völlig wegbrechen. Es gibt natürlich diese Diskussion, dass sozusagen in dem Moment, wo Pop allgegenwärtig geworden ist, hebt es sich selber auf. Das glaube ich aber keinesfalls, sondern die Elemente diffundieren halt weiter. Und das wäre eine jetzt These von mir, die man überprüfen müsste. Ich glaube schon, dass es sehr stark sich verändert von einem inhaltlichen Pop zu einem technologisch formalen Pop. Was ich damit meine ist, dass sich junge Leute oder überhaupt auch Nischengruppierungen, wie auch immer, teilweise im Bereich von Musik insbesondere, nicht mehr so sehr über die Inhalte von Popmusik eben abgrenzen. Also die Lyrics, der Sound, all das, womit man die Eltern eben ärgern konnte. Das können die natürlich nicht, weil die verdammten Eltern ja alles schon erlebt haben, sozusagen bis auf ganz extreme Auswüchse und vielleicht sogar diese. Was passiert jetzt? Die Technologie muss her. Ja, also man benutzt Technologien, die die Eltern nicht mehr nachvollziehen können. Ich glaube, das kann jeder über 30 sogar mittlerweile, erst recht über 40 bestätigen, dass die Kinder mit Sachen rumhantieren, die man selber als Erwachsener nicht mehr bedienen kann. Ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass das auch auf der Rezeptionsebene von populärer Musik fast noch wichtiger geworden ist als das Inhaltliche.
Die kritische Theorie damals, die hat gesagt, die Popkultur ist ein Produkt von kommerziellen Interessen, ein Massenprodukt, was die Menschen letztendlich unmündig macht und ihnen diese Produkte aufoktroyiert. Und dann könnte man ja positiv sagen, jetzt ist das endlich demokratisiert. Jeder kann sich nehmen, was er will aus dem Netz. Jetzt meinten Sie gerade, insgesamt wird Musik etwas unwichtiger im Sozialisierungsprozess. Da kann man es nicht auch positiv sehen und sagen, es gibt vielfältigere Interessen, es gibt ein vielfältigeres Angebot und es gibt auch mehr Mündigkeit bei der Auswahl.
Ja, vollkommen richtig. Das sind ja die Diskurse, wie sie gerade laufen. Sie haben auf der einen Seite die Apokalyptiker, Ende der Popkultur, Ende der Popmusik, keine Wirkmächtigkeit mehr, versus die Euphoriker, Demokratisierungsversprechen. Ja, jetzt gibt es so viele Stile und selber kann man sich den Stil raussuchen, der einem selber passt. Etwa neulich auf der Pop-Up-Messe in Leipzig sagte ein Vertreter des Internet-Musikfernsehens Putpat-TV, es gibt jetzt so viele MTVs, wie es Zuschauer gibt, sozusagen. Ja, also das ist das typische Demokratisierungsversprechen, bis hin in die Wohnzimmer, jeder kann jetzt sein eigener Popstar sein und so weiter und so fort. Ich denke, wie immer als Wissenschaftler ist es ein gesundes Mittelmaß, was eine Rolle spielt, denn auf der einen Seite, und da scheint die kritische Theorie sicherlich auch 2009 zu Recht ein wenig durch, muss man schauen, dass man ja auch nur aus dem Bereitgestellten auswählen kann. Also es gibt natürlich hinter dem Bereitgestellten populärer Musik, ob jetzt inhaltlich oder auch technologisch, sehr klare Selektionsmechanismen. Aus denen kann ich dann wieder selektieren als gemeiner User sozusagen oder Rezipient. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich damit sozusagen die Industrie oder die Gesellschaft verändern kann. Also ich glaube, man muss so einen Mittelweg gehen zwischen dieser, na sagen wir mal, Rezipientenautonomie und Freiheit und natürlich der totalen Formatierung und Vorgegebenheit, um das besser zu verstehen und auch zu erkennen, wie hochkomplex dieser Bereich populäre Kultur, populäre Musik ist.
Wenn wir jetzt in einem Plattenladen wie vor 30 Jahren wären, uns die Musik der 80er Jahre anhören, einerseits mit so einem hochindustrialisierten Popprodukt wie der Musik von Michael Jackson, dazu diverse Gegenentwürfe und wir verglichen das mit 2 Stunden Durchhören von unbekannten und bekannteren Gruppen bei MySpace. Was hat diese mediale Entwicklung mit der Musik gemacht, die mit ihr und aus ihr entsteht?
Die mediale Entwicklung hat zunächst einmal, und das ist wieder eben ein positiver Aspekt, die Zugänglichkeit vereinfacht. Denn früher musste ich erstmal in den Plattenladen kommen. Ja, das ging damit los, dass in meiner Stadt vielleicht gar keiner war. Da musste ich in die nächste Großstadt. Dort habe ich gehört, dass es aber eigentlich die zweite Single meiner Lieblingsband aus Großbritannien eben nur in Secondhand-Läden in London gibt und so weiter und so fort. Das ist sicherlich, da kann man jetzt sozialromantisch sagen, da geht was verloren, dass wir so eine Eckkneipe sozusagen nicht mehr haben. Aber typische Internetdiskussion auf der anderen Seite haben wir natürlich eine viel freiere Zugänglichkeit. Ich kann eben bei MySpace in Ruhe stundenlang gucken. Ich muss mich da auch nicht rechtfertigen. Ich kann mir Sachen raussuchen, auf die ich sonst vielleicht nie gestoßen wäre. Und ich habe natürlich, wenn auch teilweise maschinell automatisiert sozusagen Verweissysteme, Pfade, die ich gehen kann. Also wenn ich den und den mag, dann kann ich auch hier und da die letztlich allerdings im Plattenladen, in einem guten Plattenladen genauso und sehr menschlich sozusagen in der Beratung geliefert wurden. Also was sozusagen im Plattenladen vor 30 Jahren vermieden wurde, ist die Amazon-Empfehlung, die mir empfiehlt, mein eigenes Buch, was ich geschrieben habe, zu kaufen.
All das, was Sie beschreiben, das hat doch Auswirkungen auf die erklingende Musik, wenn ich in dieser analogen Welt von damals auffallen will, als Solokünstler, als Band, als Plattenfirma, und wenn ich heute auffallen will, in einem digitalen Gewimmel, muss ich doch andere Mechanismen anwenden.
Ja, das ist natürlich die Qualitätsdebatte, ja. Die erleben wir ja gerade bezogen auf andere Inhalte, auch generell auf den Journalismus zum Beispiel. Das ist die große Frage. Also muss ich sozusagen mit großem Geschrei in dieser aufmerksamkeitsökonomischen, ja, was möchte ich es nennen, Terrorwüste Internet sozusagen, muss ich da mit ganz großem Geschrei oder mit Skandalen auffallen oder setzt sich Qualität denn letztlich doch durch? Letztlich hat das natürlich, haben die technologischen Entwicklungen immensen Einfluss auf die Musiker. Hier muss man aber dann unterscheiden, wenn Sie sagen, es kommt im Material gewissermaßen an, also nicht nur im Image der Musiker, in der Selbstpräsentation, da müssen wir nicht drüber reden, dass das entscheidend sich geändert hat, sicherlich auch. Aber im Material, in der eigentlichen Musik, glaube ich, kommt es gar nicht so stark an. Es sei denn, es hat jetzt mit medientechnologischen Entwicklungen zu tun, die wirklich an den Instrumenten, an der Software und so weiter gemessen werden. Das sehen wir ja auch daran, dass es durchaus weiterhin, das ist glaube ich kein Mythos, die Entwicklung gibt hin zur, na sagen wir mal, auch wenn Authentizität sicherlich im Bezug auf Pop ein völlig hilfloses Wort ist, aber jeder weiß, was gemeint ist im Hinblick auf glaubwürdige Auftritte, echte Auftritte gegenüber den virtuellen. Ja, also der Trend eben ins Konzert zu gehen und offensichtlich doch einen Unterschied zu bemerken, ein Bedürfnis zu haben, siehe Michael Jackson Beerdigung, dabei sein zu wollen bei dem realen Ereignis und nicht nur über den Screen. Also das geht wiederum Hand in Hand und hat aber, glaube ich, auf das Material, auf die Stile der Popmusik keine so große Auswirkung. Einziger Unterschied, der sich in den letzten 10 Jahren ja auch sehr stark entwickelt hat, ist natürlich auch die Kommunikation unter Musikern. Also natürlich werden Sampling, Collage, Montage und andere Techniken sozusagen durch die Technologien unterstützt. Also man kann sich schnell mit anderen austauschen. Es ist einfach einfacher geworden. Und dort ist es aber wieder, wie immer in Popmusik zu beobachten, dass es von hochkomplexen, fast kann man sagen, avantgardistischen Ansätzen bis zur sozusagen stupidesten Dorfkapelle runter wieder Differenzierungen gibt. Also das vielleicht auch nochmal, weil es vorhin so gefragt war. Ich glaube, dass sozusagen das Pop mal angetreten ist als irgendein unterhaltsames Dagegen. So, und dann hat es sich ausdifferenziert in eben ein massenkompatibles, das ist aber nicht negativ gemeint, und viele kleine Nischen. Das ist sozusagen eine Entwicklung, die im Moment auch fortschreitet. Es differenziert sich aus, es finden neue Anker statt, über die man auch durchaus dagegen sein kann, eben etwa auf technologischer Ausgrenzungsebene, die Eltern können das nicht bedienen und so weiter. Aber es ist nicht mehr der große Entwurf Pop sozusagen, der vielleicht auch mal gegen vieles angetreten war, sondern wir sind längst alle Pop.